Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, wir steigen heute ein in die 198. Folge mit dem Titel Verkauf ohne Ausverkauf, die vier Säulen.
Genau, und 198. Folge, wir nähern uns der 200. mit einem sehr traurigen Special.
Nein.
Aber auch was, also in jedem traurigen
jedem
steckt ja auch was Positives.
Ein Anfang inne,
ne? So sieht das aus.
Und so freuen sich insbesondere auf die 200. Folge, also noch insgesamt drei nach inklusive dieser hier, denn mit der 201. Folge wird sich im neuen Jahr ein bisschen was tun hier im Maschinenraum-Podcast. Das ist ein bisschen
der Maschinenraum-Adventskalender.
Wir lassen immer mehr die Katze aus dem Sack. Okay, aber jetzt kommen wir doch hier zu unserem Kerngeschäft, was nicht die Cliffhanger sind, so was mir der ein oder andere Hörer schon mal so gesteckt hat. Okay, ja, Verkauf ohne Ausverkauf. Nimmt so ein bisschen den Ball vom letzten Mal auf und was wir da gelernt haben ist, Hard-Selling ist tot.
Hard-Selling ist tot. Ist fies. Machen wir nicht. Hat auch einen Grund. Wir haben letztes Mal auch gesagt, es gibt so ein paar Konstellationen, ein paar Szenarien, wo Hard-Selling noch funktionieren könnte, hat aber echt das doofe Ding, dass wir als Verkäufer, wenn wir der Hard-Selling, Hardball-Verkäufer sind, nicht beim zweiten Mal nochmal auf der Matte stehen können.
Genau. Was man, um dem kleinen Finger den Hard-Sellern zu reichen, also es klappt nahezu gar nicht mehr. Und noch viel besser sind eben jetzt hier ein paar Skills und eben diese vier Säulen, die wir heute mal thematisieren wollen. Und die gehen zurück auf ein Buch und den Literaturtipp, den bringen wir dann kurz vorm Ende. Also vier Säulen soll es da geben, die einem dabei helfen, leichter zu verkaufen, ohne diesen klassischen Hard-Selling-Ansatz, ohne diesen Ausverkauf bemühen zu müssen.
Genau, vielleicht da noch einmal vorweggeschoben, dieses Buch, wie gesagt, Selling without Selling Out, das hat in einer Grundthese, die eigentlich über allem schwingt, ist die Frage, die man sich aus Verkäufersicht immer stellen sollte, warum sollte der Käufer von mir kaufen? Weil der Autor davon ausgeht, dass halt jeder Kunde sich diese Frage stellt. Warum sollte ich diesem Menschen trauen? Warum sollte ich jetzt ausgerechnet von ihm kaufen? Warum ist derjenige, der wirklich mich weiterbringen kann und der mir wirklich helfen möchte?
Genau.
Und das ist so die Grundthese, die diesem Buch zugrunde liegt. Und die, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, über Problem-Solving-Selling oder Consultative-Selling, also dieses beratende Verkaufen, das steckt halt so ein bisschen mit darunter. Und Andy Paul, der Autor, hat halt diese vier Säulen jetzt entwickelt, wo er sagt, wenn du diese vier Säulen beachtest, dann kannst du eine Situation herstellen, wo der Kunde weiß, ach deswegen.
Genau. Fangen wir direkt mal mit der ersten Säule an. Also wenn ich eine Verbindung, eine Connection, so nennt er es hier, im Englischen natürlich, herstelle, dann geht das schon mal leichter. Hört sich ziemlich nach einer Binse an, zumindest für mich erstmal im nächsten Augenblick. Aber ich meine, wir haben es auch schon mal genannt, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Also ich muss mir schon Gedanken machen, finde ich sehr schön, diese Grundlage, warum überhaupt ich?
Ne? Genau.
Also warum soll er bei mir überhaupt kaufen? Was hat er davon? Da muss ich auch mit einem ersten guten Eindruck um die Ecke kommen.
Genau, ich muss quasi, und das ist glaube ich so die Idee dabei, die Beziehung zum Kunden öffnen. Das ist genau diese Connection, die Verbindung, die er herstellen möchte, wo er sagt, wenn du das nicht schaffst, dann bleibt es halt ein geschlossener Raum. Dann bleibst du für dich und der Kunde für sich. Mhm. Und damit kommt ihr auch nicht zueinander und alles, was darauf aufbauen soll, das wird nicht funktionieren. Und was er halt auch sagt, ist, dass man diese Beziehung, da geht es nicht um, was man sagt oder was man tut, sondern da geht es wirklich darum, wie schaffe ich diese Atmosphäre. Also es ist eher ein emotionales Konstrukt, was er da aufbaut.
Und da gibt es sicherlich einen oder noch einen Hintergrund dazu, das fand ich auch sehr schön, das, was er hier zitiert, eine Professorin, die dann so sagt, people will forget what you said, people will forget what you did, people will never forget how you made them feel. Also in welche Gemütsverfassung, in welche Stimmung haben Sie als das Gegenüber vom Käufer vermittelt.
Genau, und das ist natürlich auch so ein bisschen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einmal so eine wahrgenommene Ähnlichkeit, ne? Also ich versuche mich auf eine Ebene, in eine Kohorte quasi mit meinem Kunden zu begeben, indem ich den Dresscode beachte. Den unsere Kunden, die Sprache beachte. Also wenn ich zum Vorstand laufe, dann sage ich nicht, ey Peter, sag mal hier bei der Telekom, wie läuft es denn so bei euch? So, das kommt halt dann nicht zwingend gut an.
Heißt auch, der Chef heißt auch Tim, heißt nicht Peter.
Ja, eben. Denk mal drüber nach.
Also denk doch mal drüber nach.
Ich also immer den richtigen Vornamen. Ja. Genau, aber ne, also damit fängt das halt an, um diesen Eindruck zu hinterlassen. Kleidung, Sprache, der Situation anpassen. Watch out, nicht unauthentisch werden dabei.
Ja, ganz genau. Und ich kenne es aus dem Freundeskreis oder aus der Familie, wenn man sich etwas gekauft hat von einem oder der Verkäufer einem etwas verkauft hat, ach, der war aber nett.
Ja, genau.
Also das ist dann nochmal so eine, wenn innerlich da vielleicht doch ein bisschen Reaktanz mitspielte, dann kann man immer sagen, ach ja, das war ein sympathischer Typ oder das hat gepasst irgendwie. Wie kann man diese Passung oder diese Connection, diese Verbindung gut hinbekommen? Mein Geheimtipp, wer fragt, der führt.
Genau.
Also offene Fragen stellen, das Gegenüber erzählen lassen, nicht selber verkaufen, sondern den anderen. Seine Bedürfnisse, seine Anforderungen klar formulieren lassen und dann weitergehende Fragen stellen und nicht zu viel reden. Ein schöner Tipp hier, schöne Regel auch, die er sagt, die Wait-Regel, also W-A-I-T, why am I talking? Also wenn ich als Verkäufer schon doziere oder erläutere, dann sollte ich mich immer hinterfragen, warum rede ich denn eigentlich gerade?
Genau, ich habe in der Tat mal einen Chef gehabt, der ist in Pitch-Situationen, hat der eine Stunde lang geredet und kam raus und sagte, gutes Gespräch. Ich glaube, der hat nie einen Abschluss hinbekommen. So, und jemand, der mich dann wirklich beeindruckt hat in solchen, der hat eine Stunde gesessen und hat nur zugehört und hat danach gesagt, da können wir Ihnen helfen. Und der hat gar nichts erzählt, also der hat genau diese Öffnung geschafft und hat geschafft, diese Verbindung herzustellen und der andere hat nur erzählt und hat sich damit geöffnet. Ne? Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um diese Verbindung zu untermauern zumindest.
Genau, und das ist ja auch so eine Verbindung auf Augenhöhe dann mehr, ne? Wenn ich, das muss echtes Interesse sein am Geschäftsmodell des Gegenüber, am Bedarf des Gegenüber. Unauthentisch wird sehr schnell durchschaubar.
Genau. Gut. Das ist vielleicht übrigens auch so ein bisschen eine Krux an dem Buch. Ne? Wir reden jetzt schon viel über Interesse am Gegenüber. Das zählt alles noch dazu. Connection, glaube ich nicht, weil die Neugier ist schon die zweite Säule. Ne?
Curiosity.
Curiosity, die zweite Säule. Vielleicht noch ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, um diese Verbindung aufzubauen. Deutsche Ingenieurskunst, wir kommen direkt zur Sache, da wird das der Vertrag auf den Tisch gelegt, darüber geht's. Nee, man kann halt auch mal mit ein bisschen Smalltalk einsteigen. Wir müssen nicht immer sofort beim ersten Wort über das Produkt reden, sondern man kann auch mal was erzählen. Man kann auch mal was über sich erzählen. Also wenn ich in einem Verkaufsgespräch oder in einer Pitch-Situation bin, dann gebe ich halt auch mal was von mir preis. Ne? Also wie alt bin ich, was sind meine Hobbys? Ne? Ich natürlich gehe jetzt nicht hin und sage, meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen, sondern ich erzähle ein bisschen was über meine Kinder und sage aber auch teilweise ein bisschen, was ich so treibe. Ne? Wenn man mit mir eine Videokonferenz macht, im Hintergrund steht immer die Gitarre, ist immer auch ein Anlass, um darüber zu reden um halt diese Beziehung zu öffnen erstmal.
Ist, glaube ich, auch kulturell unterschiedlich. Ne? Ich hab mal, aber wir sind ja jetzt nun hier ein deutschsprachiger Podcast und hier stimmt das voll und ganz. Also mir geht nur eine sehr verrückte Geschichte aus Japan durch den Kopf. Ja. Da geht es ausschließlich beim Erstkontakt oder ausschließlich erstmal um diese Verbindung. Nur um die Verbindung und die hat nichts mit dem Geschäft zu tun. Sondern man muss einfach nur ein gutes Gefühl haben, gegenseitig gutes Gefühl haben, dass man sich vertrauen kann und da spielt die Sache zumindest am Anfang keine große Rolle. Fand ich sehr... Also sehr interessant.
Ja, Erstkontakt in Italien braucht man gar nicht so weit. Ne? Die finden halt eine Viertelstunde lang am Kaffeeautomaten statt.
Ja.
So, das ist halt so der typische Treffpunkt eigentlich. Ja.
Okay, also Neugierde. Zweite Säule, auch das sicherlich im Gespräch darf man nicht sklavisch abarbeiten. Also diese klassischen Fragentypen, wer, was, wann. Man ist ja jetzt hier er sagt zwar, ein Teil des Jobs sei es, Reporter zu sein, aber ich glaube, das muss irgendwie auf eine menschliche Art schon diese Neugier erfolgen.
Klar, wenn ich das jetzt nach einer Formel mache, ne, also auch das, Andy Paul gibt auch so die 5-Fragen-Regeln, man muss 5 Fragen stellen, bevor man was antwortet. Das funktioniert nicht, oder in der Vorbereitung habe ich dir ja gerade erzählt, also ich habe auf wundersame Weise werden mir permanent 2 Dinge angeboten, die wirklich komisch sind, Pflanzen, die ich mieten kann und Wasserspender. Und diese Wasserspender-Menschen, die rufen, also die haben alle, glaube ich, so eine Tim-Taxis-Schulung bekommen und der erste Satz ist immer, darf ich direkt auf den Punkt kommen? Ich sage dann meistens, ja, lassen Sie mal hören, dann wird mich interessieren, wie die Schulung bei Ihnen so verlaufen ist. Aber das ist halt dieses Floskelmäßige, wo ich weiß, okay, das ist genau das, was ich halt nicht haben will. Und ich muss ja echtes Interesse zeigen. Tim Taxis hat das als Beispielfloskel genommen, um zu sagen, ich möchte nicht deine Zeit klauen.
Ich finde die immer noch sehr gut und legitim. Aber du hast recht, in einem Gespräch, in einem vertrauensaufbauenden Gespräch, kann man auch mal eine andere Frage stellen.
Genau.
Bin ich bei dir.
Genau.
Was mir schon gefällt an den Beispielfragen, die er hier aufgreift, ist diese sogenannten Trade-off-Fragen. Also, dass man dem Gegenüber hilft, den Horizont zu erweitern. Also, was wäre, wenn, so Szenarien? Was würde denn passieren, wenn Sie was anderes nutzen, darauf verzichten? Welchen Wert hätte es, wenn Sie die Lösung nutzen könnten? Was fällt Ihnen noch ein? Also tatsächlich den Horizont zu erweitern und was nicht Abhängigkeit, sondern diese Wenn-Dann-Fragen zu stellen. Dann ist man ja auch in einem echten Dialog drin, der echte Neugier einmal, Neugier oder Interesse am Gegenüber signalisiert und gleichzeitig aber auch dem Gegenüber selbst hilft, also im Sinne von Coaching eigentlich, die Antworten für sein Problem zu geben.
Genau, wichtig dabei keine geschlossenen Fragen stellen. Das ist, glaube ich, schon eine relative, die Lieblingsfrage dabei natürlich, haben Sie gerade Zeit?
Nein.
Das ist nicht günstig, sondern öffnende Fragen und die Intention muss wirklich die authentisch rübergebrachte Neugier sein, was treibt mein Gegenüber, was treibt meinen Kunden, meine Kundin denn eigentlich um? Du grinst gerade?
Nein, aber du hast recht.
Das Gesicht müssten Sie jetzt sehen. Und da ich ihn Jan ja 2-3 Tage schon kenne, geht irgendwas in seinem Kopf rum.
Nein, keine Angst.
Ich habe Angst, dass es gleich hier rauskommt.
keine Angst. Was ich ganz gut finde hier zum Abschluss von diesem Curiosity oder Neugier-Interesse-Teil, dass man diese sogenannten Follow-up-Fragen stellt. Also, dass man sagt, dass man dieses Szenario mal ein bisschen erweitert, tiefer zu gehen, zu fragen, okay, jetzt wenn wir ein Jahr weiter sind, wie stellen Sie sich denn dann nicht die Zukunft vor, oder dann die Situation vor. Also, dass man das Gegenüber einfach mal elaborieren lässt. Und dadurch fühlt sich natürlich der potenzielle Käufer A, grundsätzlich erstmal ernster genommen und man selber bekommt möglicherweise wichtige Informationen, die tatsächlich für die Lösung für das angebotene Produkt auch eine große Rolle spielen können.
Genau, da spielt natürlich auch aktives Zuhören eine große Rolle und ich finde auch, und das trauen sich, glaube ich, dann aber viele auch nicht, einfach zu sagen, verstehe ich gerade nicht, das müssen Sie mir nochmal erklären. Mhm. Durchaus auch mal mit so einem Vermerk wie, aber gerade haben Sie noch was anderes gesagt, ne? Erklären Sie mir nochmal, ja. wo kommt denn der Zwiespalt gerade her? Wirklich diese Neugier, nicht mit dem, Moment mal, das ist ja falsch, was Sie jetzt sagen, das haben Sie doch gerade schon anders mir dargelegt, das ist, glaube ich, falsch, aber dieses tiefergehende Interesse, nochmal was zu hinterfragen, eine Motivlage zu verstehen, auch das zeigt ja, ich bin wirklich neugierig auf deine Problemstellung, auf dich.
Absolut. Ein Beispiel aus dem Krankenhaus, wo wir auch hin verkaufen. In der Krankenhauslandschaft wird sehr viel renoviert, es wird neu gebaut, es werden Abteilungen erweitert, es werden andere Abteilungen zusammengelegt und da ist es schon wichtig zu wissen, welche Art von Medizintechnik, ob das jetzt ein Ultraschallsystem, Computertomograph oder etwas ist, der dann auch ja nicht nur jetzt die nächsten 6 Monate oder 8 Monate dort super zum Einsatz kommt, sondern vielleicht auch darüber hinaus die nächsten Jahre. Mhm. Und da spielen solche Zukunftsplanung beim Kunden eine sehr große Rolle.
Genau.
Und ist nochmal ganz klar vertrauensaufbauend. Gut, die dritte Säule, das Verständnis des Gegenüber, ist jetzt hier schon mal eine kleine Kritik. Das geht so Hand in Hand, ne? Also so ganz überschneidungsfrei sind jetzt hier die Punkte, du hast es schon gesagt, Connection, Verbindung, Curiosity, Neugierde und jetzt eben das Verständnis, Understanding nicht, aber trotzdem darauf läuft es ja hinaus, auf dieses Verständnis.
Ich verstehe es auch so, dass es so ein bisschen ein Phasenmodell ist, ne? Also ich muss halt diese Verbindung öffnen, ich vertiefe dann diese Verbindung, indem ich halt diese Neugier habe und jetzt bringt mich das ja nichts weiter, ne? Danke, kapiere ich nicht, tschüss. Sondern jetzt muss ich auch, nachdem ich halt Dinge erfahren habe, muss ich natürlich auch zurückspielen, ich verstehe dich. Hm? Kann ich nachvollziehen? Habe ich wirklich verinnerlicht? Nur wenn ich das jetzt zeige, kann ich ja auch glaubhaft darlegen, dass ich helfen kann.
Ja, ist aber von meinem Verständnis her dann das Ergebnis von einer Verbindung und eben diesem Interesse am Gegenüber. Daraus resultiert für mich ein Verständnis des Gegenüber. Das ist, naja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine akademische Diskussion oder Punkt, aber mindestens ist es schon ein wichtiges Ergebnis, dass Verständnis daraus eben auch resultieren kann, sagen wir es so.
Ich glaube, es baut alles aufeinander auf.
Ja,
ne? Also genau. Ich muss öffnen, tiefer bohren, was zurückgeben im Sinne von Verständnis.
Genau.
Und damit gehe ich nochmal tiefer auch, ne? in diese Beziehung rein.
Richtig.
So, wie macht man es? Verständnis ist natürlich immer auch eine, also auch da wiederum aktives Zuhören, das Widerspiegeln von dem und dann aber wirklich auch die Sachen, die der Kunde mir gesagt hat, zusammenfassen in einer gewissen Art und Weise und nachvollziehen, in welche Situation ist dieser Kunde gerade und das dem Kunden auch zu spiegeln.
Genau, also habe ich Sie richtig verstanden, das? Ne? Mhm. Also das nochmal, das ist sicherlich auch nochmal nicht nur Verständnis, sondern auch vertrauensfördernd, dass man alle relevanten Punkte auch mitgenommen hat.
Genau.
Ja. Gut, jetzt kommt ein Novum, ne? Also diese vierte Säule, die sogenannte Generosity oder die Großzügigkeit. Ein Wort, was man so in der Regel nicht in Büchern zum Vertrieb findet. Was meint Andy Paul mit Generosity?
Aus meiner Sicht geht es jetzt darum, den ersten Schritt zu machen. Also ich habe natürlich die Zeit meines Kunden schon, ich habe ihm auch meine Zeit geschenkt als Verkäufer, muss ich auch sagen. Und jetzt geht es darum, bevor du mir was gibst, gebe ich dir auch erstmal was. Ne? Der Probierhappen an der Theke.
Da, Reziprozität, ja.
Geben es geht um Reziprozität, so ein bisschen. Und ich signalisiere natürlich auch noch, ich habe ja vorher die Beziehung geöffnet, ich habe Vertrauen versucht aufzubauen. Und jetzt signalisiere ich, ich will dir wirklich nichts Böses, indem ich halt nochmal ein Stück gebe. Mhm. Ne, ja. Das kann eine Lösung sein. Das kann eine Probe sein von irgendwas. Also ich gebe halt einfach was rein, was Mehrwert stiftet. Mhm. Und wertschätzen damit auch die Beziehung, die sich gerade aufgebaut hat.
Genau, weil es erstmal eine wahrscheinlich kostenfreie, selbstlose, ganz selbstlos ist es nicht, aber trotzdem eine, man geht in Vorleistung.
Man geht in so eine gewisse Art von Vorleistung und gibt auch ohne was zu erwarten, also ohne was wieder zu erwarten.
Genau. Auch wenn es nicht zu einem Abschluss kommt, in einem Jahr oder in zwei immer mal wieder zurückkommen, ach ja, war ein interessantes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen damals, zum Projekt ist es nicht gekommen oder zum Kauf, aber dass man so auf Augenhöhe auch auseinandergehen kann.
Es geht, glaube ich, noch nicht mal so um das Auseinandergehen. Also ich persönlich pflege halt auch über Effektweit quasi zu ganz vielen Menschen eine Beziehung, weil wir uns dann zum Beispiel über LinkedIn kennengelernt haben und das auch nicht in der Pitch-Situation, sondern wirklich über einen fachlichen Austausch. Und dann kamst du, erzähl mir was über Marke oder wir haben da ein Problem oder wie würden Sie das denn so angehen? Und wir tauschen uns dann wirklich auf und ich habe da jetzt nicht die Erwartungshaltung in der Tat, dass da sofort was draus sich entwickelt. Aber es entwickelt sich zumindest eine Beziehung daraus.
Okay.
So, und damit hat man natürlich eine größere Chance, dann wirklich in dem Moment, also A, kann ich natürlich auch vorher ausselektieren, wo ich sage, das ist ein Menschentypus, mit dem möchte ich kein Projekt machen.
Weil es, genau, der saugt mich aus oder da kriege ich nie was zurück oder was auch immer, könnte es sein.
Ja, oder ich weiß halt, also von seiner Art her wird der nie zufrieden sein mit meinen Projektergebnissen. Also es gibt Menschen, die würden da, also wenn es darum geht, top-down Dinge durchzupressen, ob sie Sinn machen oder nicht, dann sind wir nicht die richtige Beratung. Oder ein Gutachten quasi zu erstellen, dass der Manager oder die Führungskraft alles richtig gemacht hat. Das gibt es ja auch so. Ne? Ja. Erzählen Sie mir mal, dass ich ein toller Manager bin und das erzählen Sie dann bitte auch meinem Chef.
Das sagte ja auch Matthias Niegehoff, ist ja auch schon ein paar Folgen her, dass wenn die ein Projekt machen, dass das auch passen muss und nicht nur zum das Feigenblatt sind, dass sie wirtschaftspsychologische
Testate
genau verteilen. Genau. fand ich auch ein gutes Statement damals. Also hier Andy Paul, der differenziert zwischen einem greifbaren Wert, den man dem Gegenüber großzügig zukommen lässt, oder einem nicht greifbaren Wert. Auch da. Das eine ist eine Kundenbewertung, sagt er, als greifbarer Wert, das Vertrauen, eben den Kontakt erstmal als weniger greifbaren Wert. Weiß ich nicht, ob man das so akademisch trennen muss, aber zumindest, dass man also Großzügigkeit, dann habe ich es auch verstanden, was er damit meint, ist jetzt nicht, dass man Spenden verteilt, sondern
in dem Kontext nennt man die dann manchmal auch Bestechung.
Ja, gibt es ja zum Glück.
Ich spende Ihnen etwas, wenn Sie mir dieses Gerät abkaufen.
Gibt es ja zum Glück gibt es nicht. Also
das gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Also in der Form, wie das vor 50 Jahren möglicherweise mal war, ich habe es noch nie erlebt, echt nicht. Aber gut, ist ein anderes Thema, ist nochmal ein eigener Podcast.
Es gibt mit Sicherheit Compliance-Podcasts. An dieser Stelle würde ich liebend gern an die Kolleginnen
und Kollegen großzügig weiterleiten,
genau.
Genau. Genau, aber dass man eben die Großzügigkeit auch versteht, einfach, dass man eine Verbindung, einen Kontakt, dass man sich auch zukünftig einfach am Telefon oder wo auch immer nochmal austauschen kann, also einfach dieses Netzwerk auch als großzügigen Wert versteht. Finde ich ganz interessant, was er gesagt hat.
Genau, und natürlich ist so ein bisschen Reziprozität erhofft, aber halt nicht zwingend, und ich glaube, das ist das Wichtige bei dieser Großzügigkeit. Ne? Die kommt von einem selber und die wird gerne gegeben und man erwartet nicht zwingend eine Gegenleistung in Form eines Abschlusses oder sonst was.
Genau. Gut, dann sind wir die Säulen soweit durchgegangen, und ich hatte eingangs gesagt, wir verraten den Literaturtipp erst am Ende, aber wir haben ihn zwischendurch schon so oft irgendwie durch die Hintertür verraten, aber trotzdem jetzt nochmal der
guten Ordnung.
Einmal richtig der guten Ordnung halber mit Jingle und mit allem Zip und Zap. Jetzt der Literaturtipp. Musik. der Literaturtipp, den wir für Folge 197 und Folge 198 Ihnen mit auf den Weg geben möchten, ist das Buch von Andy Paul, also Andy der Vorname, Paul der Nachname. Das Buch heißt Sell Without Selling Out, A Guide to Success on Your Own Terms, ist erschienen im Page 2 Verlag und ist eine recht praxisnahe Zusammenfassung kommunikativer Art, bedient sich vieler Punkte, die wir in anderen Podcasts auch schon mal aufgenommen haben. Und interessanterweise ist Andy Paul ein Podcaster.
Genau.
Genau, so sind wir drauf gekommen. Kommen wir kurz zur Zusammenfassung von unserer 198. Folge. Verkauf ohne Ausverkauf, die vier Säulen.
Genau, also ich würde sagen, der Kern vom Kern ist, ich muss meinem Kunden klar machen, warum er von mir kaufen sollte. Und das mache ich halt, indem ich eine entsprechende Beziehung zu diesem Kunden aufbaue.
Genau, also warum mit mir?
Ne? Warum das ist
mit
mir?
Genau. Warum mit mir, ich als Verkäufer? Genau. Verbindung, ganz richtig.
Genau.
Zweite Säule, Curiosity, ich würde sagen Interesse, Neugier am Gegenüber. Wenn ich das gut vermittle, was mir ja auch relevante Informationen bringt, bin ich schon mal ein Stück weiter.
Genau, ich will wissen, was dich umtreibt. Und Understanding, dritte Säule, ich spiegel nochmal zurück, dass ich es auch verstehe, was er mir sagt.
Genau, die letzte Säule mit dem Säulentitel Großzügigkeit oder Generosity überschrieben, heißt, dass man schon auch mal in Vorleistung geht, eine Arbeitsprobe, eine Produktprobe, eine Probefahrt, was auch immer, materieller oder nicht materieller Wert, einfach mal dem Gegenüber zukommen lässt.
Manchmal auch nur ein Rat.
Ne? Oder also einfach nur ein Rat,
ja. Genau.
Dann sind wir schon wieder durch mit unserer 198. Folge und es kommen noch zwei Folgen in diesem Jahr.
Verrückt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.